Es freut mich, dass wir unser Bibelstudium über die dreifache Engelsbotschaft aus Offenbarung 14 heute mit dem letzten Vortrag abschließen können. Und er heißt Erleuchtet von Gottes Herrlichkeit. Wir wollen heute sehen, dass den drei Engeln aus Offenbarung 14 ein vierter folgt in Offenbarung 18. Und er fasst die drei Botschaften zusammen mit einem letzten Appell an die Menschheit. Wir haben viel geschaut und wir wollen das Ganze noch einmal zusammenfassen. Dieser Engel aus Offenbarung 18,1: Und danach sah ich einen anderen Engel herniederfahren vom Himmel, der hat eine große Macht und die Erde ward erleuchtet von seiner Klarheit. Jetzt stellt man sich natürlich die Frage, was ist denn diese Botschaft des Engels aus Offenbarung 18, der kommt und die ganze Welt erleuchtet von seiner Klarheit oder von der Herrlichkeit? Was ist es, was die Menschheit wissen muss? Was ist das, was entscheidend ist, damit die Welt wirklich erleuchtet wird? Und es gibt kein anderes Thema, das wichtiger ist als die Erkenntnis des Menschen über sich selbst. Die Wahrheit zu wissen, wer er ist. Weil darum geht es seit Beginn des Sündenfalls, seit Beginn, dass Adam gedacht hat, er könnte Gott werden. Seitdem besteht diese furchtbare Finsternis im Herzen des Menschen, dass er nicht weiß, wer er ist. Und in Thessalonicher 5, Vers 5, im ersten Brief, sagt Gott: Ihr seid allzumal Kinder des Lichts und Kinder des Tages. Wir sind nicht von der Nacht, noch von der Finsternis. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass wir Kinder sind des himmlischen Vaters, weil wir wissen, wer wir sind. Die sind die Kinder der Nacht, die in dem Irrtum sind über sich selbst. Heute Morgen schrieb mir eine Patientin, weil sie so die Schwierigkeit hat, dass es eine absolute Wahrheit gibt, dass es etwas gibt, das sich nicht verändern kann. Sie meinte auch, es gibt nichts, was nicht unveränderlich ist. Doch es gibt, das meiste ist unveränderlich. Es gibt auch veränderliche Sachen. Wir haben es ja gesehen. Aber das, was uns einigen wird, das, was das Licht der Welt sein wird, ist das Unveränderliche zu verstehen. Deshalb bin ich so dankbar. Die Krankheit ist ein Beweis des Unveränderlichen. Sie beweist, dass Dinge, so wie sie festgelegt worden sind, zu funktionieren, sich nie ändern können. Nie. Dass der Mensch abhängig ist, dass alle Dinge wie in einem Kanalart funktionieren, dass nichts für sich selbst da ist, dass man Sauerstoff braucht und Wasser und dass man das nur aus einem gewissen Ort nehmen kann und nur in einer gewissen Weise zuführen kann und verarbeiten kann, ist alles absolut und festgelegt. Und vor allen Dingen, dass wir abhängig sind von Gott für die Liebe, die wir weitergeben sollen an unseren Nächsten, ist wiederum nicht veränderbar. Es ist vom Gesetz Gottes festgelegt. Deshalb muss am Ende der Tage dieser Engel, wie wir wissen, ist ja ein Botschafter, aber es ist versinnbildet als Menschen, ja, die Botschaft muss von Menschen, die Kinder des Lichtes müssen die Botschaft des Lichtes in die Welt bringen. Und das Erste, was sie verkündigen werden, ist, dass wir Kinder Gottes sind und nicht Götter. Jeder Irrtum des Menschen kommt aus der Idee, er sei ein Gott, er sei ein erhabenes Wesen. Deshalb kann er ja auch nicht denken, dass etwas unveränderlich ist. Jeder kann seine eigene Wahrheit haben. Ja, auf der Ebene, was veränderlich ist. Aber das, was unveränderlich ist, ist nicht möglich, dass jeder seine eigene Wahrheit hat. Nein, wir sind Kinder Gottes und nicht Götter. Das ist das Licht, das die Welt erhellen muss. Wenn der Mensch weiß, wer er ist, weiß er auch, wer Gott ist. Es ist unmöglich, wenn wir das, was wir sehen, nicht begreifen können. Dann wie wollen wir das Unsichtbare begreifen? Wenn der Mensch sich selbst nicht kennt, kann er auch Gott nicht kennen und die Erlösung, die Gott ihm anbietet, annehmen. Das heißt, die Erkenntnis, der Engel bringt eine Erkenntnis in diese Welt, die den Menschen zeigt, seine Not, die ihm zeigt, die Nacktheit seines Wesens offenbart. Es erleuchtet ihn. Er kann sich erkennen. Und kann dann, wenn er sich erkennt, entweder schreien, wie Paulus in Römer 7, ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von dem Leibe des Todes? Oder er wird einfach bleiben wollen, wie er ist. Das ist ein Geheimnis. Wenn ein Mensch erleuchtet wird, wenn er sich sieht, wie er wirklich ist, und dann dennoch nicht aufgibt den Irrtum seines Herzens, dann ist derjenige nicht mehr zu retten. Deshalb bringt das Licht eine Entscheidung für jeden Menschen. So, die Mittel, die Gott benutzt zu dieser Selbsterkenntnis, sind das Grundgesetz der Schöpfung. Ich habe es schon mal erwähnt. Es ist unser Aufbau, Funktionen und Grundbedürfnisse. Sie sind nicht veränderbar. Die negativen Folgen des Selbstbetrugs, die Krankheit, die Gewalt, der Krieg, das, was wir offensichtlich sehen, zeigt, dass es das Absolute gibt. Wir sind nicht gemacht worden für Gewalt, für Zwang. So etwas gibt es in der Schöpfung Gottes nicht. Das vorbildliche Leben Jesu als Mensch, er, unser Erlöser, hat als Mensch das Gesetz erfüllt, nicht als Gott. Ein Gott braucht keine Gesetze erfüllen. Als Mensch hat er bewiesen, dass er in dem Verhältnis zum Vater geblieben ist und dass wir durch ihn auch in dieses Verhältnis kommen und das Gesetz erfüllen können, die Liebe von Gott zu nehmen und sie auch weiterzugeben, weil sie ist ja nicht für uns gedacht. Jesus hat so gelebt, wie der ursprüngliche Mensch, als er geschaffen worden war, hätte leben sollen, selbstlos. Das ist unser Erlöser. Gott zeigt uns durch sein Leben und sein Sterben und Auferstehung, dass das ist, was den Himmel ausmacht. Und an ihm können wir sehen, sind wir selbstlos oder sind wir es nicht? Und dann das Leben und Verhalten der Kinder Gottes. Es wird nicht ein Engel kommen vom Himmel und die Welt erleuchten, sondern die Menschen, die Kinder des Lichtes, die Nachfolger Jesu, werden es sein, die diese Welt das letzte Mal erleuchten. Und zu ihnen wollen wir auch gehören. Weil sie haben, im Licht steckt die Kraft. Und sicherlich ist es jetzt nicht die Rede, dass wir mit Taschenlampen oder mit Scheinwerfern rumlaufen. Nein, es geht um das Licht der Wahrheit. Der Wahrheit, wer wir sind, wer Gott ist. Und das Verhältnis, das da zueinander steht. Und er schrie, dieser Engel, mit lauter Stimme. Wir haben das schon mal gesehen, der erste Engel schreit auch mit großer Stimme. Die ersten drei Engel sind auch schreiende Engel, das heißt, sie verkündigen etwas, was unveränderlich ist. Und er schreit, sie ist gefallen, Babylon, die Große, und eine Behausung der Teufel geworden und ein Behältnis aller unreinen Geister und ein Behältnis aller unreinen und verhassten Vögel. Denn von dem Wein des Zorns ihrer Hurerei haben alle Heiden getrunken und die Könige auf Erden haben mit ihrer Hurerei getrieben und die Kaufleute auf Erden sind reich geworden von ihrer großen Wollust. So, das ist das Urteil Gottes über den Irrtum des Menschen. Sie ist gefallen, Babylon. Und jetzt müssen wir wissen, das ist absolut. Sie ist offenbart. Wenn die Wahrheit über den Menschen offenbart wird, dann ist klar, dass das Licht, das gegeben wurde, das gegeben ist, jetzt die einen völlig ins Licht bringt und die anderen völlig in die Finsternis. Weil es gibt nur entweder in der Wahrheit oder in der Lüge sein. Und die Offenbarung des babylonischen Systems und was ein Babylonier ist, ist die Offenbarung, die die Welt erleuchtet. So, Da Babylon eine Ideologie, Lehre ist, wird in der Bibel symbolisch als eine Frau bzw. Stadt dargestellt. So, es geht also um eine Lehre. Und die Frage ist, wofür steht also der Begriff Babylon, die große Stadt? Er steht für den Begriff der Weltherrschaft gegen Gott. Also wird die Weltherrschaft gegen Gott gelingen? Sie ist dem Nimrod nicht gelungen, sie ist dem Nebukadnezar nicht gelungen, dem Alexander dem Großen ist sie nicht gelungen. Es waren immer nur kurze Zeiten, wo sie dachten, sie hätten das. Und auch jetzt sagt die Schrift, es wird nur eine kurze Zeit sein, wo Babylon sich denkt, jetzt hat sie die Weltherrschaft gegen Gott erreicht. So, der Geist Babylons ist ein antigöttlicher Geist, weil man will anstelle Gottes herrschen. Das ist Babylon. Ja, Babylon will die Stelle Gottes einnehmen und sagen, das ist mein, das gehört mir, das ist für mich gedacht. Das ist der Geist Babylons. Findet er sich nur in den Weltherrschern? Deshalb lasst uns die Frage stellen. Diese Gottlosigkeit fordert die Anbetung. Ja, sie fordert die Anbetung. Und sie braucht dafür die staatliche Macht. Wir haben das gesehen. Sie wird die Staatsmacht benutzen. Alle 10 Könige in Offenbarung 17, alle Staatmächte zusammengefasst, kämpfen gegen Gott und sein Volk. Sie wollen ein System haben, wo jeder ihnen dient. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie werde ich oder bin ich ein Babylonier? Wie kann ich Babylon anbeten? Und wir wissen aus den vorigen Vorträgen, dass die Anbetung des Tieres über den Geist Babylons, der Frau mit ihrer Ideologie, das Antigöttliche, wird über das Bild des Tieres allen Menschen aufgezwungen. Deshalb wissen wir, dass die Dinge ohne Gesundheit gar nicht ablaufen können. Ja, das Bild des Tieres muss ein Götze sein, muss etwas sein, wie wir es beschrieben haben, das den Menschen in Gefahr bringt, dem er sich beugen muss durch einen Ritus, weil dass dieses Tier nochmal zur Macht kommt, ist und bleibt ein Geheimnis. Deshalb sagt die Schrift, sie wunderten sich, wie kann eine Macht, die so viel Böses getan hat, wieder an die Macht kommen? Ja, wir wissen, es ist ja die päpstliche Herrschaft, die einmal 1260 Jahre geherrscht hat. Und jetzt geben die ganze Welt, alle Könige der Erde geben ihr die Macht. Aber damit sie dafür die Macht bekommt, braucht sie ein Bild, etwas, was ihr die Kraft gibt, dass sie an die Macht kommt. Und es reicht nicht aus, dass man den Ritus der Anbetung diesem Bild gegenüber macht. Es bedarf eines endgültigen Mahlzeichens aller derer, die diesem System angehören, damit es klar wird, wer auf welcher Seite steht. So, die Anbetung reicht nicht aus. Das Mahlzeichen ist eine Bestätigung. Und die Schrift sagt, es ist das letzte Ding, das ein Mensch tun kann. Damit ist sein Schicksal für immer beschlossen. Nimmt er das Mahlzeichen an, bleibt er ein Feind Gottes. Und das Urteil Gottes wird ihn treffen, weil er hat sich dem System angeschlossen, das ein antigöttliches ist, das gegen Gott kämpft, das sich erhebt gegen alles, was göttlich ist. Kapitel 18, Vers 4 und 5 sagt Gott, und ich hörte eine andere Stimme vom Himmel, die sprach, geht aus von ihr, mein Volk, dass ihr nicht teilhaftig werdet ihrer Sünden, auf dass ihr nicht empfanget etwas von ihren Plagen. Denn ihre Sünden reichen bis in den Himmel und Gott denkt an ihren Frevel. Ihr seht, man findet immer diese Vergleiche. Als Noah in seiner Zeit waren die Menschen, kamen die Sünden vor Gott bis in den Himmel. Nachdem die Sintflut vorbei war und die Menschen sich wieder vermehrten, reichten ihre Sünden bis an den Himmel. Sie wollten einen Turm bauen. Im Sinne dessen, sie wollten herrschen anstelle Gottes. Gottes Autorität sozusagen zur Seite tun. Und jetzt wiederholt sich zum letzten Mal in der Geschichte der Welt dieser Ansatz, dass man bis zum Himmel kommt. Und jetzt muss Gott eingreifen. Und wir haben schon zum Teil gesehen, Gottes Eingreifen. Aber bevor er eingreift, kommt eben diese Botschaft vom Himmel, die sagt, geht aus von ihr, mein Volk. Weil das Gericht ist ja schon gegeben. Babylon ist gefallen. Das System, das Antigöttliche kann nicht existieren, weil es macht sich ja selbst zum Gott. Damit wäre ja alles kaputt. Und wir haben ja auch gesehen, welche Folgen es hat, wenn der Mensch denkt, er ist Gott und will herrschen. In diesen 6000 Geschichte der Menschheit können wir sehen, was die Herrscher dieser Welt wirklich getan haben. Und wenn das uns nicht ausreicht, dann, denke ich, reicht uns nichts aus zu sehen, dass jeder Herrscher nur für sich die Dinge tut, dass jeder Herrscher an die Macht kommt, um über andere zu bestimmen. Und das ist das Antigöttliche, weil es gibt in Gott nichts. Er hat nichts geschaffen, dass ein Mensch über den anderen bestimmen soll, ein Mann über die Frau oder die Frau über den Mann. Sowas ist antigöttlich. Und jeder, der es verkündigt, ist im Irrtum seines Herzens antigöttlich. So, und jetzt ist die Frage, wie geht man aus? Weil das Gericht wird kommen. Das Urteil ist gesprochen. So wie es jedes Mal gesprochen wurde in der Geschichte, so ist es auch jetzt für unsere Zeit gesprochen. Und es wird jeden treffen, der ein Babylonier ist. So, was macht jemandem zum Babylonier? Was macht jemandem, dass er trinkt vom babylonischen Wein, vom Zorneswein, wie er gesehen hat, dass diese Leute sind zornig. Zornig gegen wen? Zornig gegen Gott, weil sie wollen endlich selber herrschen. Nicht aus Liebe, nicht zum Guten, zu ihrem eigenen Guten, zum ihrem eigenen Guten, zum Bösen der anderen, auf Kosten anderer. So was macht jemand zum Babylonier? Von Zeugung an sind alle Menschen in Babylon und werden dort geboren. Das müssen wir wissen. Man ist Babylonier nicht, weil man wählt, einer zu sein, sondern weil man in dieses System hineingeboren wird. Weil Babylon ist ein innerer Zustand. Im Herzen des Menschen liegt die Wurzel, über den anderen bestimmen zu müssen. Dort liegt die Wurzel, dass der Mensch denkt, ich bin Gott. Deshalb benutzen, und das ist immer etwas, was mich sehr berührt, wenn ich gläubige Menschen sehe, besonders Männer, die wollen über ihre Frauen herrschen oder über andere. Neulich schickte mir eine Bekannte aus Neuseeland ein Video über eine Village Community und hat mir gesagt, was meine ich darunter? Was würde ich sagen? Und ich habe mir das ein bisschen angeschaut und musste feststellen, es ist nichts anders als wieder, dass einer will über diese Leute herrschen. Und es gibt die Autorität und dann dieser Unterschied zwischen Mann und Frau. Ja, es gibt Unterschiede zwischen Mann und Frau. Aber wie wir mit dem Unterschied umgehen, ist ein herrschaftlicher. Und das ist mir so zuwider, dass Menschen, die den Namen Gottes in Mund nehmen, nicht verstanden haben, was der babylonische Wein ist, nämlich das Herrschen eines Menschen über einen anderen Menschen. Das ist es. Alle unsere Beziehungen sind Kampfesbeziehungen. Jeder will über den anderen bestimmen. Natürlich braucht er dafür einen guten Grund. Er will ja das Gute. Er ist zum Guten gemacht. Aber er muss sich über den anderen erheben, weil er muss den anderen gut machen. Diese Krise hat uns gezeigt, dass jeder über jeden herrschen wird. Dass es keinen Unterschied gibt zwischen Religionen. Sie sind alle Babylonier, weil sie alle beherrschen den anderen. Aus Angst für sich selbst müssen sie den anderen begrenzen. Was für eine Katastrophe, dass die Menschheit, die, sag ich mal, die religiöse Welt, wenn man ihr einen guten Grund anbietet, sind sie alle bereit, über den anderen zu bestimmen und zu herrschen. Es gibt nichts Antigöttlicheres. Es gibt nichts, was der Liebe Gottes entgegengesetzt ist, wie dass ein Mensch über einen anderen Menschen bestimmt. Es gibt es nicht. Deshalb ist doch die Krankheit die Wirkung dieses Zwanges über einen anderen und auch der Zwanges des anderen gegen den, der beherrscht wird. So, deshalb sagt uns die Schrift, beherrsche nicht, aber gib dem, der dich beherrschen will, die Freiheit zu tun, was er will. Dann bist du frei. Weil wenn du nicht gibst dem anderen, der dich beherrschen will, die Freiheit sozusagen dich zu beherrschen, dann bist du ja im selben Kampf, ihn zu beherrschen. Deshalb nehmen wir den Schlag auf die eine Backe an und weisen die andere auch hin, weil man kann uns nicht beherrschen. Man kann uns auch dadurch, dass man uns etwas wegnimmt, nicht beherrschen und uns dazu bringen, uns gegenüber dem anderen zu erheben. Man kann uns, auch wenn man uns zu einem Dienst beruft, nicht zwingen, ihn zu tun, weil wir tun ihn zu Gottes Ehren, weil wenn wir überzeugt sind, es zu tun. Wenn nicht, sagen wir nein. Weil in der Wahrheit haben wir ein schönes Nein. Nicht ein gewaltvolles, nicht ein aus dem Druck heraus, weil das, was aus dem Druck herauskommt, kommt aus der Lüge heraus. Nein, wir haben ein Nein aus der Wahrheit. Das tue ich und das tue ich nicht. Und die Krise hat es gezeigt, wer ein Nein hat und wer kein Nein hat. So, es braucht nur einen guten Grund dafür, damit sich die Mitmenschen einer über den anderen beheben, kontrollieren und beherrschen. Das ist der Geist Babylon und das macht jemanden zum Babylonier. Weil das ist der Geist Babylons. Hier liegt die Macht Babylons, dass die Mehrheit ihrer Ideologie der Gottlosigkeit folgen. Die Weltherrscher hätten keine Macht, wenn nicht jeder unter ihnen auch ein Weltherrscher werden möchte. Deshalb gibt es diese Kaskade der Macht. Jeder gibt dem anderen die Macht, in seinem Reich über den anderen zu bestimmen. Und natürlich gibt es die einen, die bestimmen über viele und die anderen bestimmen über wenige, aber bis zum Untersten, der nur über seine Frau bestimmen will oder über die Frau über den Mann oder über die Kinder, weil Mütter sind ja da so gefährdet, dass sie über die Kinder das Gute bestimmen wollen. Es ist egal. Es ist immer der Geist Babylons. Deshalb hat Babylon so eine Macht. Deshalb bekommt es auch die Macht über das Bild des Tieres, weil jeder will das Gute, aber merkt nicht, dass er es für sich will. Er merkt nicht, welche Not in ihm steckt. Das ist die Katastrophe. Deshalb müssen wir wissen, das Ausziehen aus Babylon ist nicht, dass man von irgendwo aus einem Ort in einen anderen zieht, von einer Religion in die andere übertritt. Das hätte in dieser Krise, die wir hatten und die jetzt eine Pause eingelegt hat, zumindest in manchen Ländern, hätten wir keine Probleme. Aber in der Krise haben wir bewiesen, dass die ganzen Religionen dasselbe tun, weil sie an denselben falschen Gott glauben wie alle anderen. Die einzige Möglichkeit, aus Babylon auszugehen, ist das Kreuz. Es ist das Evangelium, es ist der erste Engel, der uns das Evangelium verkündigt. Es ist der einzige Weg, aus Babylon auszusteigen. In Jeremia 51, wo schon in der Prophezeiung die Zerstörung Babylons gegeben wurde, wo Babylon gerade auf der höchsten Macht war, könnt ihr es gerne lesen, Jeremia 51 ist ein wunderschöner Text. Flieht aus Babylon, sagt Vers 6, damit ein jeglicher seine Seele errette, dass ihr nicht untergeht in ihrer Missetat. Es ist dieselbe Botschaft, wie der Engel hat oder die Stimme vom Himmel spricht. Flieht, Fliehe das Babel, damit ein jeglicher seine Seele rette, dass ihr nicht untergeht in ihrer Missetat. Denn dies ist die Zeit der Rache des Herrn, der ein Vergelter ist und will ihnen bezahlen. Babylon ist gefallen. Es ist die Zeit der Rache des Herrn, der ein Vergelter ist und wird ihnen bezahlen. So, wohin müssen wir fliehen? Es gab einmal die physische Flucht der Menschen aus Babylon, als sie wieder zurückkehren konnten. Aber heute können wir nicht von einem Ort zum anderen fliehen. Wir können auch nicht von einer Religion, von einem System in das andere übertreten. Es wird uns nicht helfen, weil Babylon, die Not ist in unserem Herzen. Und wir müssen im Herzen aus Babylon aussteigen. Weil Babylon hat jetzt die Weltherrschaft. Und du kannst nicht in Babylon oder du kannst nicht verhindern, ein Babylonier zu sein. Das Bild anbeten und das Mahlzeichen annehmen. Es sei denn, das Herz ist verändert. Es sei denn, ich habe ein anderes Herz. Und ich gehöre nicht dieser Welt an. Deshalb kam Jesus, um alle Menschen aus dem Irrtum ihres Herzens herauszuholen. Deshalb lasst uns das nochmal anschauen. Er kam und kam in dieses tote Leben. Er wurde gezeugt von seinem Vater, hat gelebt in einer völligen Sündlosigkeit, weil er nur vom Vater lebte und selbstlos war. Seine sündige Natur, die er geerbt hat von der Maria, hat er nie benutzt. Er hat sie getötet und am Kreuz endgültig entfernt und ist auferstanden in einem neuen Leben als zweiter Adam. Ihr seht hier das nicht gefärbte Bild und hier das gefärbte. Jesus kam von vornherein in ein totes Leben, weil er kam, um dieses Leben ans Kreuz zu nageln, mit dem Irrtum zusammen und dann aus dem Alten etwas völlig Neues zu schaffen. Das ist das Evangelium, das hat er getan. Und jetzt durch den Heiligen Geist kommt das an alle toten Menschen auf dieser Welt. Wir müssen das Licht erkennen über uns selbst, dass wir in diesem Irrtum geboren sind und damit nichts Gutes tun können. Alles, was wir tun aus uns, aus dieser Motivation heraus, in diesem alten Leben, ist und bleibt verkehrt, weil wir tun es für uns selbst. Deshalb ist diese Möglichkeit, das müssen wir erkennen. Das Licht, das vom Himmel kommt, ist die Erleuchtung unserer selbst. Zu sehen, dass das Ding unser Problem ist, unser aller Problem. Und dieses Problem zeigt sich am allerbesten dadurch, dass wir sehen, dass wir das Gute erzwingen wollen. Deshalb kommt auch die Krankheit nicht unbedingt beim Aggressor hervor, sondern immer bei dem, der sich wehrt gegen die Bestimmung über ihn selbst. Deshalb müssen wir lernen, dass wir in die Wahrheit kommen. Deshalb hilft uns die Krankheit zu sehen. Wir gehen gegen das Unrecht vor. Und wer wird krank? Nicht der Aggressor, sondern der, der gegen den Aggressor vorgeht. Deshalb ist der, der im Glauben ist, der kreuzigt das Ding, der wird gegen das Unrecht nicht vorgehen. Durch den Glauben gibt er dein altes Leben ans Kreuz und sagt, es gilt nicht mir die Herrschaft. Man kann mir nichts antun und ich nehme die Wahrheit über mich an, dass ich ein Kind Gottes bin, gezeugt vom himmlischen Vater in Christus. Und dieser Glaube ist es, der uns befreit aus den Fängen unseres eigenen Herzens, welches uns zu Babylonien macht, welches uns dazu bracht, dass wir gegen uns selbst handeln, indem wir versuchen, andere das Gute aufzuzwingen. So hier ist das, was wir verstehen müssen, die Vergebung, die wir bekommen für unsere Vergangenheit, bedeutet, ich habe nie gesündigt. Das ist das, was wir annehmen müssen. Unser Herz muss wissen, im neuen Leben, das wir annehmen, haben wir keine Sünde. Weil solange wir mit einer Sünde bleiben, glauben wir ja nicht, dass sie am Kreuz ist. Glauben wir nicht, dass unsere Vergangenheit uns nicht mehr gehört. Das ist die Wahrheit. Jeder Mensch kann von seinem Gewissensbissen frei werden in einer Sekunde des Glaubens, wenn er austauscht sein Leben mit dem Leben Jesu. Und er kann befreit werden von allem Bösen, was ihm andere angetan haben, weil bei ihm ist jetzt nichts mehr da, was ihn bestimmt. Da ist nichts mehr da, was ihm andere angetan haben, weil er versteht, sie haben es Jesus angetan, die mich missbraucht haben, die mit mir weiß was gemacht haben. Sie stehen vor ihm als Richter, nicht mehr vor mir, weil sie haben es mir nicht angetan, deshalb haben sie mir auch nie geschadet. Und damit würde der Geist des Menschen in der Wahrheit frei werden. Es gibt natürlich auch einen Weg nach dem Kreuz. Jetzt haben wir den Heiligen Geist und das neue Leben in uns. Und jetzt zusammen mit unserem himmlischen Vater kämpfen wir jeden Tag gegen das, was noch in uns vom Irrtum steckt. Das muss jeden Tag gekreuzigt werden. Deshalb kommen wir in Schwierigkeiten, deshalb bringt uns in die Not Gott, damit wir es sehen und damit wir es aufgeben können. Aber jeder Tag, an dem wir zum Kreuz gehen und das Alte aufgeben, was gestern war, bringt uns Befreiung und Vergebung. Und so gehen wir in einem Leben vorwärts, Schritt für Schritt, bis wir das Ziel erreichen, in der Wahrheit komplett zu sein, die Kinder des Lichts. Sie werden die Welt erleuchten. Diese Kinder sind es, die alle Menschen lieben. Man kann ihnen nichts mehr antun, egal was man ihnen antut. Sie sind über den Dingen, genauso wie Jesus. Sie sind eins mit ihm. Im Glauben haben sie sein Leben eingebaut. Sie sind nicht besessen von Jesus, wie die meisten das predigen. Nein, sie haben durch tägliche Erkenntnis das Leben Jesus im wahrsten Sinne des Wortes aufgegessen. Es ist jetzt ihr Leben geworden. Sie tun es. Sie haben den Glauben Jesu, wie wir letztes Mal gesehen haben, aufgenommen. Sie glauben wie Jesus. Und sie leben wie Jesus, dadurch, dass sie ja aufgenommen haben, denselben Grundsatz der Selbstlosigkeit, der Liebe. Und sie zeigen durch ihr Wesen die Geduld. Man kann ihnen machen, was sie wollen. So wie Jesus, als er geplagt wurde und ans Kreuz genagelt. Egal, was man ihm angetan hat, er war und blieb geduldig. Man konnte ihn nicht dazu bringen, Satan konnte ihn nicht dazu bringen, sich zu erregen und vom Kreuz runterzusteigen oder auch nur einen Gedanken zu haben, die Folter nicht zuzulassen. Er hat sich zugelassen. Er war frei in seinem Inneren. Und so werden auch wir frei sein, durch den Glauben jeden Tag. Und dann wird die Welt erleuchtet mit dieser Herrlichkeit, dass wir eine Wahrheit haben, dass wir Kinder Gottes sind. Und als Kind Gottes hast du ja den Charakter Gottes. Dann zeigst du nach außen, wer Gott wirklich ist. Du zeigst die Liebe Gottes, die du jetzt umsetzt. Nicht, wie soll ich sagen, wie ein Automatismus, sondern bewusst weißt du, hast du Kontrolle über dich und bist ein freier Mensch. Das ist das Evangelium. Das ist der Auszug aus Babylon. Es gibt sonst keinen Weg, aus Babylon zu fliehen, weil wer im Herzen frei ist, wer im Herzen Jesus hat, der beweist, dass er über niemanden herrschen wird. Er wird keine Konstrukte bauen, wie kann ich hier das kontrollieren und jenes kontrollieren. Nein. Wenn Christus das Haupt ist, wir haben ja ein gutes Studium, das nach diesem folgt, im Epheserbrief, wenn Christus das Haupt ist, dann sind wir in ihm alle Feind, in seinem Geist. Nicht, dass ein Mensch über den anderen bestimmt und herrscht. Es gibt eine Struktur der Administration, die auch in der Familie existiert, was der Mann zu tun hat, was die Frau zu tun hat. Aber dass wir die Administration benutzen, um über den anderen zu bestimmen, ist ja der schlimme Betrug des Menschen. Es gibt eine Ordnung in Gottes Reich. Aber diese Ordnung ist eine administrative, eine funktionelle, nicht eine bestimmende. einer über den anderen. Das ist die Sache. Ein Administrator hat etwas zu tun, aber er bestimmt doch nicht, was der eine glauben soll oder nicht, was er tun soll oder nicht. Weil wenn jemand bestimmen soll über das, was jemand anders tun soll, muss er ja über seinen Glauben bestimmen. Und das geht nicht. So, der im Geiste Christi ist, da hat es unterschiedliche Bereiche, die man zu tun hat, wie auch im Körper. Das Herz kommt vor der Leber oder die Lunge kommt vor dem Herzen in der Funktion. Aber das ist eine funktionelle Reihenfolge hintereinander und eine funktionelle Verantwortung. Aber doch nicht, dass die Leber oder dass die Lunge über das Herz bestimmt. Das ist doch absurd. Natürlich hat das eine Folge, wenn die Lunge nicht mehr funktioniert, dann ist das Herz mit einbetroffen. Deshalb müssen wir ja als Ganzes, jeder in seiner Funktion, jeder in seiner Berufung, in seiner Arbeit, das Selbstlose tun, damit das, was nach ihm folgt, auch funktionieren kann. So, lasst uns das klar haben vor Augen. Der Geist Christi ist ein liebevoller Geist, der nicht über jemand anders bestimmen will. Weil sowas gibt es in der Natur nicht. Es gibt eine Hierarchie der Reihenfolge, der Administration. Aber wenn die Administration über einen Glauben oder über eine Tat eines anderen bestimmen will, dann hat sie ihre Funktion als Administrator beschädigt, zerbrochen und missbraucht. So, niemand darf über einen anderen bestimmen. Das würde den Geist Babylons bedeuten. Deshalb können die hier, wenn wir dort angelangt sind, alle Menschen lieben. Wir werden uns gegen das Übel nicht sträuben. Wir werden es geschehen lassen, weil es geschieht ja nicht uns. Es geschieht Gott an und er wird Rache üben. Er wird als König kommen und das Ganze zu Ende bringen. So, lasst uns nochmal wiederholen. Wir sind totgeboren, wir töten, wir sterben am Kreuz den endgültigen Tod und kommen durch die Auferstehung in ein neues, endgültiges Leben, das hier durch den Glauben seine Vollkommenheit erreicht. Und dann kann Jesus kommen und kann uns verwandeln in die neue Kreatur. Dieser hier ist tot geboren. Dieser hier wird umgewandelt in das, was er geglaubt hat über die Jahre zusammen mit Gott. Das ist der Ausweg aus Babylon. Das müssen wir verstehen. So, die Vollstreckung des Gerichts an Babylon wird in Offenbarung 18 deutlich. Bezahle sie, wie sie bezahlt hat, und mach sie zwiefältig nach ihren Werken. Und in welchen Kelch sie eingeschenkt hat, schenkt ihr zwiefältig ein. Darum werden ihre Plagen auf einen Tag kommen. Tod, Leid und Hunger. Mit Feuer wird sie verbrannt werden, denn stark ist Gott, der Herr, der sie richten wird. Nicht wir werden uns gegen den Geist Babylons aufrichten. Nicht wir werden versuchen, das Antigöttliche zu zerstören. Nein, es ist Gottes Sache. Es ist die Zeit seiner Rache, der Vollstreckung seines Gerichts ist gekommen. Und das Blut der Propheten und der Heiligen sind in Babylon gefunden worden und all derer, die auf Erden erwürgt sind. Ihr seht also, Babylon ist der Ort, wo der Tod herrscht. Dort hat man Gewalt erlebt. Die Propheten und Heiligen, der erste, der von Babylon getötet wurde, war Abel. Er ist auch in Babylon gestorben, sozusagen. Alle, die auf Erden gewürgt sind, das ist der Ort. Das ist der Ort des Zwangs und der Gewalt. Und hier kommt eine Vollstreckung. Aber diese Vollstreckung des Gerichts an Babylon in Offenbarung 18 ist nicht eine menschliche. Es werden nicht Menschen gegen Babylon kämpfen, so wie damals die Meder und Perser, die Babylon eingenommen haben. Nein, es sind die sieben Engel mit den Zornesschalen Gottes, die vom Himmel her auf die Welt ausgeschüttet werden. Und wir haben sie in der letzten Betrachtung ja gesehen. Es sind die Engel, Es ist Gott selbst, der Rache übt durch die Krankheit, durch das Blut, das Wasser, das zu Blut wird, durch die Hitze, die die Sonne ausbringen wird, durch die Finsternis, den Reich des Tieres einnehmen wird, durch die Entmachtung des Systems in der sechsten Plage und durch die Wiederkunft Jesu in der siebten mit all den Dingen, die geschehen sind. Es wird mit Babylon ein Ende haben. Und die Bibel sagt, freue dich über sie, Himmel, und die Heiligen und Apostel und Propheten, denn Gott hat euer Urteil an ihr gerichtet. So, hier sieht man, wir haben in uns das Bedürfnis nach Gerechtigkeit. Ja, es muss gerecht vor sich gehen. Und wir sehen auch das Unrecht, das geschieht, indem einer über den anderen herrscht. Und wenn diese Plagen kommen, gibt es dennoch, wie wir auch gelesen haben in Offenbarung 16, dass die Engel sagen, gerecht bist du Gott. Weil du gibst ihnen eine gerechte Folge dessen, was sie gewählt haben, dessen, worin sie beharrt haben. Sie wollten nicht liebevoll werden, sie wollten in ihrer Bestimmung bleiben und gegen Gott kämpfen. Deshalb gibt es eine Freude nicht über die Qual von etwas. Nein, ihr könnt ja lesen nach Offenbarung 19, wir freuen uns nicht. Wir freuen uns nicht über die Qual der anderen oder das andere Leiden. Nein, wir freuen uns, dass endlich das Urteil gesprochen wurde, dass das Unrecht endlich entfernt ist und nicht mehr existieren kann. Das ist unsere Freude, weil die Gerechtigkeit ist endlich zustande gekommen. Das Böse ist von der Erde entfernt. Im letzten Kampf gegen Gott stehen sich die Könige der Erde unter der Leitung des Papstes gegenüber und werden streiten mit dem Lamm. Und in Offenbarung 19 wird dieser Streit beschrieben und auch gezeigt, wer der Sieger ist. Die Gläubigen zusammen mit dem Lamm werden nicht überwunden werden von ihnen. Und das Lamm wird sie überwinden, denn er ist der Herr aller Herren und der König aller Könige und mit ihm die Berufenen und Auserwählten und Gläubigen. Den Kampf, den wir zu kämpfen haben, ist ein innerer. Aber er wird sich auch nach außen zeigen. Und die Kinder Gottes, die Kinder des Lichts, werden in diesem Kampf so wie Jesus sein. Frei in ihrem Herzen, sich nicht gegen das Böse zu kämpfen, es zuzulassen und Gott die Rache zu überlassen. Und keiner wird unbefriedigt bleiben über die Gerechtigkeit Gottes, die ja da sein muss und Recht schaffen muss über alles Unrecht. Es wäre nie gerecht, wenn der, der Unrecht tut, dieses Unrecht nicht wieder auf seinen Kopf zurückbekäme. Und genau das ist ja die Gerechtigkeit Gottes, die wir gesehen haben. Er bezahlt jedem so, wie er bezahlt hat. Und das ist gerecht. Und niemand wird ihm die Herrschaft nehmen können, weil gegen Gott zu kämpfen ist und bleibt ein Irrsinn. Es beweist aber nur den Irrtum des Herzens, dass ein Mensch denkt, er könnte jetzt größer sein als Gott. So möge uns Gott bewahren, dass wir in diesen letzten Minuten oder Sekunden dieser Weltgeschichte, dass wir aus diesem Geist Babylons, also möge uns Gott bewahren, dass wir nicht in diesem Geist Babylons bleiben, dass wir alles dran setzen, in unserem Herzen, in unseren Anstrengungen, weil es ist anstrengend, nachzudenken, Gott zu suchen, mit, so wie Paulus in Römer 7, ich wiederhole das in meinem Leben täglich, ich elender Mensch, wer wird mich retten von dem Leibe dieses Todes? Ich möchte nicht bleiben im babylonischen Zustand. Ich möchte herauskommen und will eines Tages im Geiste Christi leben und nicht mehr ein Sklave, ein Untertaner sein eines auch äußerlichen Systems, das ja nur eine Reflexion ist dessen, was im Menschen ist. So möge Gott uns helfen, zu denen zu gehören, die die Welt erleuchten mit der Klarheit Gottes über den Menschen, dass wir die Kinder des Lichts sind, die zeigen, wer der Mensch ist und wer Gott ist und die Erlösung, die Gott für jeden bereitet hat, der sie annehmen will. Amen.